Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck.
Zu den Klassikern des deutschen Stummfilms zählt zweifelsfrei Fritz Langs Nibelungen-Zweiteiler, bei dessen Dreharbeiten wir mit unserem Podcast vor Monaten vorbeigeschaut haben. Natürlich gehört er zu den Filmen des Jahres 1924 auf stummfilmmagazin.de, wo ihr weitere Infos zum Film findet. Umso reizvoller scheint es, den berühmten Kritiker Herbert Ihering zu Wort kommen zu lassen, der nach dem Besuch der Premiere einen Tag zuvor im Berliner Börsenkurier vom 15. Februar ein Verriss des Films präsentierte. Frank Riede verrät uns also nun, warum sich für den ersten Teil der Nibelungen mit dem Titel Siegfried wirklich kein Kinobesuch lohnt.
Der Nibelungenfilm 1, Uferpalast am Zoo, von Herbert Ihering. Nach der verfilmten Ilias das verfilmte Nibelungenlied. Wenn aber Manfred Noah für Paris und Helena nur die bereitstehende Form des Massen- und Großfilms fand, so versuchte Fritz Lang für Siegfried und Kriemhild eine eigene Form zu finden. Er suchte einen bindenden Stil, einen teils malerischen, teils architektonischen, einen feierlichen, gemessenen Legendenstil und fand den Jugendstil. Wenn man also den Versuch Fritz Langs weit über den Troja-Film gestellt, wenn man vorausgenommen hat, dass seine Idee des gesammelten und geordneten Bildes, dass sein Gedanke, auch die Naturbilder in streng geschlossene, also gebaute Wald- und Landschaftsszenerie zu stellen, gut war, so muss man sagen, dass die Art der Bilder filmisch verfehlt ist, dass der richtige Weg zu einem falschen Ziel geführt hat. Die Starre und Unlebendigkeit des Siegfried-Filmes, der zweite Teil Kriemhilds Rache folgt später, haben den tiefsten Grund in der einseitigen Konzeption. Als Lang die organische Ausdrucksform, die er mit Recht anstrebte, in feierlichem Buchschmuckstil sah, war seine Arbeit schon zur Halbheit verurteilt. Er gab den Film, also ein Bewegungskunstwerk, an die Textillustration, also an die Unbewegung, preis. Seine Szenen sind Randleisten und Seitenbilder zu einer schlechten Prosa-Nacherzählung des Nibelungenliedes, in Klammern Thea von Habu. Im besten Falle, Fritz Lang gibt Bühnendekorationen zu einem Kriemhild-Drama von Ernst Hart. So ist der erste Teil des Nibelungenfilmes zwischen Geschmäcklertum und Publikumswirkung stecken geblieben. Was Volksfilm werden sollte, wurde eklektischer Ästhetenfilm. Der Bruch beginnt immer dort, wo aus den repräsentativen Einzügen, Gruppen und Einzelaufnahmen die filmdramatische Bewegung entwickelt werden soll. Hier versagt die Regie. Weil die Schauspieler versagen? Ich glaube vielmehr, weil Lang ein rein malerischer Regisseur ist, wählte er die Besetzung allein nach bildordnerischen Gesichtspunkten. Er merkte die Schwäche der Darsteller nicht, wenn sie sich nur in seine akademische Stilisierung fügten. Das mittelmäßige Schauspielermaterial ist eine Schwäche fast aller seiner Filme. Wo in den Nibelungen Bewegung ist, da ist es allein Bewegung durch technische Überraschungen. Der Drachen, Siegfried unter der Tarnkappe, der Speerwurf Hagens. Dass aber technische Tricks erst durch den Darsteller bestätigt werden müssen, das weiß Lang nicht. Wenn Siegfried vom Speer sichtbar durchbohrt wird, so verlangt das ein Darsteller, der mit angespanntester körperlicher Ausdruckskraft Verwundung und Sterben darstellen kann. Nun sehe man aber Harry Liedtke, ich meine Paul Richter, wie matt er sich windet, wie ausdruckslos er taumelt. Dieser Film, der auf das Menschliche gestellt sein will, ist im Menschlichen, also im Schauspielerischen, so schlecht wie wenige. Eine Kriemhild, Margarete Schön, die nur ein starres Gesicht hat. Ein Hagen, Hans Adalbert Schletto, dessen mimisches Vermögen in seine geklebte Nase und seinen Vollbart gerutscht ist. Und wenn Hanna Ralf die Brunhild immerhin repräsentiert, so fällt das schon auf, weil die Umgebung noch schwächer ist. Als der Nibelungenfilm Ausdrucksform mit Stilisierung verwechselte, begab er sich eines Teils der Wirkung. Als er versäumte, die Halbheit durch elementare Darsteller aufzuheben, unterstrich er seinen Mangel. Gerade vom Publikumsstandpunkt ist das zu bedauern. Das bestätigte der Beifall. Er war stark, solange das Bildhafte oder technische Tricks als Ersatz gelten konnten. Er wurde schwächer, als das Menschliche, das Darstellerische in den Vordergrund treten sollte.
Viel Wunderdinge melden die Mähren alter Zeit, von preiswerten Helden, von großer Kühnheit, von Freud und Festlichkeiten, von Weinen und von Klagen. All das kann euch der werte Podcast auf den Tag genau sagen. Es wuchs in Berlinen solch edel Zeitunglein, dass in allen Landen nicht mehr Info mochte sein. Hauptstadtpresse war sie geheißen und ward von schönem Druck. Nun wird vertont sie und der Podcast-Landschaft Zierde und Schmuck. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.